Laola 1 on Air, der Sportpodcast, wird dir präsentiert von Midas, dem Autosofortservice ohne Voranmeldung.
Hallo und herzlich willkommen zu Laola 1 on Air, der Sportpodcast. Mein Name ist Andreas Terler und ich heiße in unserer 13. Ausgabe speziell alle Fußball-Nostalgiker willkommen. Die Fußball-WM steht bekanntlich derzeit im Zentrum der Aufmerksamkeit und so ein Großereignis schreibt ja immer ganz spezielle Geschichten. Weil meine WM-Erinnerungen altersbedingt nicht weiter als bis ins Jahr 1998 zurückreichen, habe ich mich mit jemandem getroffen, der über mehrere Jahrzehnte im Fernsehen von vor Ort über Sportereignisse berichtet und dabei einiges erlebt hat. Die Rede ist vom langjährigen Kommentator und Moderator sowie ehemaligen ORF-Sportchef Hans Huber. Der ist dem österreichischen Fußballfan nicht zuletzt aufgrund eines Spiels gegen die Schweden oder aufgrund von Orangen und Steinen in Israel bekannt. Dass er nicht nur sehr viel über Fußball-Weltmeisterschaften zu erzählen hat, davon konnte ich mich bei einem Gespräch in einem Wiener Lokal überzeugen. So erinnert er sich unter anderem noch an einen seltsamen Wunsch von Günter Netzer oder auch einen kuriosen Leiberltausch von Herbert Prohaska auf Island. Präsentiert wird dir diese Sendung von Midas, jetzt mit noch mehr Fixpreisen, wie zum Beispiel Jahresservice, Stoßdämpfer, Bremsen und Zahnriemen. Und ich schalte nun live zu mir selbst und zu Hans Huber. Die WM begleitet uns jetzt in diesen Tagen. Wie sehr werden Sie auch vor einer Fußball-WM wieder an Ihre Erinnerungen bei Großereignissen erinnert? Wie viel kommt da hoch automatisch wieder, wenn wieder so ein großes Turnier ansteht?
Kommt sehr viel hoch, sehr viele Erinnerungen. Und vor allem, das war ja immer etwas ganz Besonderes, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Es war aufregend, es war prickelnd, es war... Man war auch in gewisser Weise angespannt, wie wird es dort sein mit den Verbindungen, mit den Quartieren, wird das alles funktionieren und wie sind die Voraussetzungen. Und daher, das war schon immer ein ganz großes Erlebnis und ganz großes Ereignis und ich bin sehr froh, dass ich bei so vielen Weltmeisterschaften vor Ort sein konnte. Bei den ersten beiden war ich ehrlicherweise noch nicht vor Ort, aber da habe ich aus der Redaktion berichtet. Aber auch das war aufregend, also 66 und 70. Auch das hat seinen Platz in meinen Erinnerungen, weil diese Weltmeisterschaften heute auch tolle Erlebnisse von den Spielen waren, von den Spielern. Und da gibt es viele Dinge, an die man sich wahrscheinlich ein Leben lang erinnern wird.
Was war dann die allererste 74 vor Ort?
Ja, vor Ort war die erste 74 peripher und wirklich im ganzen Umfang dann 78. Mhm. 78 bis 2006. 2006 war ich dann schon auf dem Sprung zum Sportchef und habe sie nur mehr geleitet und habe dann nicht mehr selbst kommentiert und oder auch Studiosendungen gemacht. Aber die Jahre davor oder die Weltmeisterschaften davor habe ich immer kommentiert und auch Studiosendungen gemacht.
Gibt es eine WM, die über allen anderen steht? Ist es vielleicht sogar E78, weil es ja die erste war und auch natürlich auch aus österreichischer Sicht natürlich besondere Geschichten geschrieben hat? Oder gibt es ein anderes Großereignis, das für Sie da überall steht?
Es gibt, sagen wir so, es gibt bei jeder Weltmeisterschaft herausragende Spiele, herausragende Ereignisse, die einen das Leben lang begleiten werden und die, an die ich mich immer erinnere. Sag mal, von den Reisen war die aufregendste, die natürlich Argentinien, weil da bin ich auch sehr viel herumgefahren, weil da war ich auch noch bei der Presse, war freigestellt von der Presse für die Weltmeisterschaft und habe als freier Mitarbeiter sowohl sehr viele Geschichten gemacht, als auch ein Studio moderiert, als auch sehr viele Spiele kommentiert. Also das war aufregend. Es war, obwohl ich da, also beim berühmten Quarterball-Spiel war ich nicht live vor Ort, da war ich bei einem Parallelspiel. Ich wusste eigentlich nicht mehr genau, welches es war, aber ich glaube jetzt, ich habe jetzt nachgelesen, ich glaube, es war Brasilien gegen Polen. Das ist gleichzeitig gelaufen und ich habe mir auf einem Monitor, der bei einem Kollegen unter mir gelaufen ist, habe ich immer auf das Österreich-Deutschland-Spiel geschaut und habe mich natürlich sehr gefreut, habe mich dann eigentlich schon, was nicht sehr professionell war, aber schon mehr auf das Spiel konzentriert als auf mein eigenes. Aber ich glaube, mein eigenes war nur eine Aufzeichnung, also daher nicht so problematisch. Aber die von den Reisen aufregendste, von den Strapazen aufregendste war 2002 Südkorea und Japan. Und zwar deshalb, weil wir sehr spät uns auf die Rechte geeinigt haben mit dem ORF damals. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte dann ein paar Tage, das war noch immer nicht gesichert, aber ich musste ein paar Tage freinehmen und bin in Marbella am Strand gesessen und habe, glaube ich, 6 Stunden durchtelefoniert mit den Organisatoren. Und wir haben dann die Rechte gehabt und mussten aber dann um Quartiere schauen und um Plätze schauen und so weiter. Es war also relativ schwierig und da war es teilweise so, dass wir in der nächsten Stadt gewohnt haben. Das heißt, das Spiel hat stattgefunden am Ort X und wir waren im Ort Y und mussten mit dem Taxi 130 Kilometer zu dem Spielort fahren, mit dem Taxi wieder zurückfahren. Und es war auch ein sehr dichtes Programm mit kurz aufeinanderfolgenden Spielen. Und ich kann mich nur erinnern, bei einem, ich weiß zu meiner Schande nicht mehr die Stadt, in der es war, aber da sind wir mit dem Zug hingekommen. Wir mussten unser ganzes Gepäck mitnehmen und sind mit dem ganzen Gepäck an den Bahnhof angekommen. Da gab es einen Infopoint, da sind wir hingegangen und gesagt, das Hotel sowieso. Alle haben verständnislos den Kopf geschüttelt, bis ein älterer Mann gekommen ist und dann weise genickt hat und gesagt hat, ja, das gibt's, aber das ist in der nächsten Stadt, die war also, ich glaube sogar mehr als 150 Kilometer entfernt, dann sind wir mit dem die Taxis wollten uns nicht mitnehmen, weil wir sehr viel Gepäck hatten, dann haben wir das Gepäck versteckt, der Oliver Polzer war mein Begleiter sozusagen und wir haben das Gepäck versteckt, der Taxifahrer hat gesagt, also er nimmt uns mit, es kostet so und so viel, gesagt, ja ist okay. Und dann erst sind wir mit dem Gepäck rausgerückt. In dem Kofferraum hatte das alles nicht Platz. Das heißt, wir haben die Hälfte des Gepäcks auf den Knien transportiert und sind da diese, was weiß ich, 160 oder 170 Kilometer hingefahren und am nächsten Tag wieder zurück zum Spiel. Also das war schon sehr, sehr aufregend und anstrengend von den Reisen, auch von der Sprache. Die Begeisterung war riesengroß, aber es konnten sehr wenige Englisch und also das war wirklich, also von den Reisestrapazen her war das eine WM, die mir immer in Erinnerung bleiben wird.
Wenn wir jetzt nochmal weiter zurückgehen, gerade zur WM 78, es gibt ja mehrere auf YouTube durchaus das eine oder andere Schmankerl, wo sie beteiligt sind, auch ganz Besonderes war in dem Fall kein Kommentar oder keine Moderation, sondern das Lied der österreichischen Sportreporter, das damals geschrieben worden ist oder aufgenommen worden ist. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass man jetzt die Sportreporter singen lässt?
Ich glaube, die Idee kam von einem Kollegen, der hat Alexander Gorgias geheißen. Der war ein Sportjournalist, ist leider schon verstorben und der hatte, glaube ich, die Idee, der hat auch dann den Text geschrieben und wir haben nach diesen vielen Jahren, in denen wir nicht dabei waren bei der Weltmeisterschaft, haben wir dann dieses Lied aufgenommen, das, wie gesagt, also kein absoluter Hit geworden ist, glaube ich. Aber ich kann den Anfangstext kann ich noch immer und es wird ja auch immer wieder vorgespielt. Und es war für uns unheimlich lustig. Unsere Stimmen sind teilweise zu erkennen, aber getragen wurde es in Wahrheit von einem professionellen Chor, der das gesungen hat und wir haben da halt mitgemacht. Für uns war es ein Riesenhit und wir haben Es war einfach lustig, dass wir das gemacht haben. Aber 78 war natürlich schon eine besondere Weltmeisterschaft auch. Ich war mit dem Ernst Happel ganz gut und war in einem Trainingslager bei ihm. Diese Aufzeichnung gibt es vor irgendeinem Spiel war das. Und dann habe ich ihm gesagt, Ernst, wenn du das Finale erreichst, bitte, ich habe mir den Weg angeschaut im Internationalen Pressezentrum. Ich stehe dort mit einer Kamera. Und zwar wusste ich, er musste zum holländischen Fernsehen gehen und vom holländischen Fernsehen dann vorbei zur internationalen Pressekonferenz. Und er hat ja dieses Finale, wie wir wissen, sehr unglücklich verloren, weil der Renzenbrink hat kurz vor Schluss, also wirklich ein paar Sekunden vor Schluss an die Stange geschossen. Hätte der reingetroffen, wäre Holland Weltmeister gewesen. Und der Weltmeister wäre wirklich Weltmeister, der Weltmeister wäre wirklich Weltmeister gewesen. Er hat das dann in der Verlängerung verloren und musste zum holländischen Fernsehen. Damals war das noch sehr kompliziert mit Satellitenzeit und so weiter. Irgendwie, was hat bei den Holländern nicht funktioniert mit den Satelliten? Es gab da schon eine Verspätung. Und dann kam er begleitet von vielen FIFA Bodyguards. Und ich bin dort gestanden an dem Eck und habe gesagt, ernsthaft. Und er ist tatsächlich stehen geblieben, hat die Bodyguards, die ihn weiterschleppen wollten, beiseite geschoben und gesagt, nein, das ist mein Freund, dem gebe ich jetzt ein Interview. Hat mir dort ein Interview über das Finale, über die ganze WM, sein Fazit der WM, über die Österreicher, alles Mögliche hat er da beantwortet. Und dann hat er gesagt, also ja, also jetzt muss ich weiter. Und Dankeschön, und die FIFA-Schergen wollten ihn wegschleppen. Und er hat gesagt, da also jetzt interessiert mich die internationale Pressekonferenz nicht mehr, ich gehe jetzt was trinken. Hat die alle abgeschüttelt und ist in die Bar was trinken gegangen. Und somit waren die einzigen, die ein Interview hatten, das holländische Fernsehen und der ORF. Noch dazu muss man damals berücksichtigen, wir haben damals alles noch mit Film produziert. Also ich habe alle Stories über die Mannschaften, über Interviews, wo ich geflogen bin, durch ganz Argentinien, zu den Brasilianern und überall hin, habe ich alles noch mit Film gemacht, haben wir alles noch mit Film gemacht. Da hatten dort eine Entwicklungsstation im Internationalen Pressezentrum, aber wir hatten angemietet eine Wohnung als Schneideraum und eine Wohnung zum Synchronisieren. So haben wir das alles bearbeitet. Damals noch, das war eine Sensation. Und dann wurde das über den Satelliten, wo du aber fixe Zeiten buchen musstest, wurde das dann nach Wien überspielt.
Sie haben die technische Komponente angesprochen. Das ist natürlich heute, hat sich das mehrfach schon revolutioniert. Was den Umgang mit Spielern oder die Zugänglichkeit zu Spielern betrifft, war das natürlich damals, stellen wir vor, wesentlich einfacher als heute, wo die Spieler ja quasi abgeschirmt werden und so weiter.
Unvorstellbar leichter. Unvorstellbar leichter. Wir waren ja bei vielen Spielen der österreichischen Nationalmannschaft, waren wir unmittelbar nach dem Spiel in der Kabine, bis dann diese berühmte Szene mit dem Peter Elstner war nach dem DDR-Spiel, wo die Spieler gesagt haben, also die kommen nicht bei uns in die Kabine. Aber wir haben ja Bilder auch von Meisterfeiern gehabt, wo die Spieler da nackt herumtanzen und was weiß ich. Also das war ja alles, das ist ja heutzutage alles unvorstellbar. Wir sind auch noch zu Pressekonferenzen auch mit eigenen Kameras hingegangen. Ich weiß schon, 2006 hatten wir schon diesen internationalen FIFA-Feed, wo sehr viel von der FIFA eingespielt wird. Ich glaube heutzutage, ich weiß es ohne, vielleicht ist da noch irgendein Team, das herumfliegt in Russland, aber so viel ich weiß, beim ORF nehmen die fast alles aus diesem internationalen Feed, das wird dann gefiltert und dem jeweiligen Land und dem jeweiligen Bedürfnissen der Station angepasst und herausgefiltert, was man braucht. Aber damals haben wir das alles noch selber gemacht. Wie gesagt, also ich bin mit einem Kamerateam durch ganz Argentinien geflogen, habe zwischen den Kommentaren habe ich irgendwelche Geschichten produziert und dann in Buenos Aires fertiggestellt. Hm.
Das heißt, da haben Sie zwangsläufig ganz andere Beziehungen ergeben. Sie haben Ernst Happel schon angesprochen. Hat es da noch andere Trainer oder Spieler gegeben, mit denen Sie dann vielleicht sogar, weiß ich nicht, Freundschaften oder so?
Ja, es gibt da noch ein Erlebnis in Argentinien, wo ich auch sage, das ist also heute unvorstellbar. Die Spieler waren, weil ja dort diese Militärjunta an der Macht war, waren wirklich abgeschirmt und da standen, da sind immer, was weiß ich, drei oder vier Motorräder vorne gefahren mit Maschinengewehren und dahinter sind Autos gefahren und so. Also die waren total abgeschirmt und abgesichert, die Trainingslager. Und wie wir nach Argentinien gekommen sind, wir sind mit der Mannschaft im selben Flieger gewesen und sind rübergeflogen. Und ich hatte den Auftrag, eine Geschichte über das Trainingslager der Österreicher zu machen. Das war Moreno, war etwas außerhalb von Buenos Aires. Und wir sind mit dem, ich hatte den Auftrag zu machen, ich habe den Kameramann gestartet und wir haben uns ein Taxi gechartert draußen und sind hinter dem Bus sind wir hergefahren und die Motorräder und die Autos mit Blaulicht sind gefahren und ich habe immer dem gesagt, hey, fahr hinten auf, fahr hinten auf. Ich konnte ja ein wenig Spanisch und der ist also dem nachgefahren und wir sind hinter denen ins Tor rein, sind dann dort, haben dort geparkt mit dem Taxi, ich habe meine Geschichten dort gemacht, das hat uns Gott sei Dank kein Mensch aufgehalten und dann bin ich wieder zu dem Taxifahrer gegangen und habe gesagt, mit dem Kameramann so und jetzt also noch raus nach Buenos Aires, dann sind wir vor dem verschlossenen Tor gestanden und die waren, also das war gerade so, jetzt ich übertreibe ein wenig, aber dass sie uns nicht an die Wand gestellt haben dort, sondern haben gesagt, wie kommt ihr da her und was macht ihr da überhaupt und dann österreichisches Fernsehen und bla bla und dann durften wir also dort heraus nach Intervention von der Mannschaftsführung. In Argentinien oder auch später 82 in Spanien hat man natürlich eine ganz andere Beziehung zu einzelnen Spielern gehabt und es haben sich Freundschaften entwickelt. Also das kann man ja gerne sagen. Der Herbert Borrasca ist seit vielen, vielen Jahren ein persönlicher Freund von mir, den ich sehr schätze aus seiner Spielerzeit als Trainer und dann auch beim ORF, wo ich, da darf man selber auf die Schulter klopfen, ohne überheblich zu sein, dass meine Idee war, ihn dort einzusetzen und nachdem er das jetzt schon länger macht, als seine Spielerkarriere gedauert hat, war die Idee anscheinend nicht ganz schlecht. Mhm. Also, aber es hat auch andere Spieler gegeben, mit denen ich sehr befreundet war. Also das ist nur der, aber das war der Werner Gries von Innsbruck bei der Austria, aber auch bei Rapid. Viele, viele Spieler, mit denen ich sehr gut war, oder eigentlich bei allen Mannschaften. Also ich habe das nicht auf eine Mannschaft beschränkt, sondern ich war mit vielen, vielen Spielern sehr gut und wurde auch, glaube ich, sagen zu dürfen, auch von denen geschätzt, weil sie gewusst haben, dass da ein gewisses Respektverhältnis besteht. Nicht übertrieben Freundschaft, weil man muss schon trennen zwischen Freundschaft und journalistischem Anspruch. Also die haben schon gewusst, dass es da eine Trennlinie gibt, dass ich jetzt nicht als Freundschaft irgendetwas verheimliche oder nicht sage, sondern im Gegenteil. Das war schon absolut zu trennen zwischen Freundschaft und Professionalität. Ich habe mit dem Herbert Borrasca eine große Diskussion gehabt, nach einem Spiel im Europacup der Meister gegen Malmö war das. Und da habe ich gesagt, was ich so schlecht gespielt oder was. Und habe gesagt, nein, also das stimmt eigentlich gar nicht. Wir waren gar nicht so schlecht oder zu langsam, habe ich gesagt, schlecht gespielt. Und dann hat er gesagt, nein, also das stimmt nicht. Und eine ganz andere Ansicht. Und dann haben wir uns das Spiel gemeinsam angeschaut bei ihm zu Hause und haben dann darüber diskutiert und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir eigentlich beide ein bisschen Recht haben und ein bisschen es sehr subjektiv gesehen
haben. Also, hat es Momente gegeben, wo das schwierig war, dann die notwendige, wie gesagt, journalistische, kritische Distanz
Nein, zu wahren? Nein, überhaupt nicht. Also für mich gar nicht, weil ich eben gewusst habe, das ist meine professionelle Aufgabe und wenn man dann darüber diskutiert hat, dann hat man darüber diskutiert und hat aber nie den gegenseitigen Respekt verloren. Also ich habe gewusst, ich bin mit dem gut, ich kann mit dem reden, aber er hat auch gewusst, letzten Endes bin ich Journalist und möchte auch etwas von ihm haben. Und dann hat er mir es entweder gesagt oder hat man es nicht gesagt.
Wenn wir uns jetzt mehr aufs Kommentieren von Spielen konzentrieren, das hat sich ja auch natürlich wahnsinnig verändert. Heutzutage kriegt man jede Statistik natürlich aus dem Internet und so weiter. Wie haben Sie das damals gehandhabt? Hat man da einfach Bücher geschrieben, wie Sie das mal gemacht haben?
Ich habe Ordner, ich habe Bücher gelesen, ich habe Zeitschriften gelesen, ich habe also dicke Stapeln von Zeitschriften, weil man hat sich das dann alles angeschaut, weil es gab ja Mannschaften, die man gar nicht gekannt hat oder wenig gekannt hat. Natürlich die europäischen Mannschaften, die hast du schon kommentiert, hast du ungefähr gewusst und Trainer hast du gekannt und das gut, der spielt dieses und jenes und so wird es ungefähr. Aber es gab ja Mannschaften, die du gar nicht gekannt hast. Und die musste man sich dann erarbeiten aufgrund von Unterlagen, beziehungsweise ich bin ehrlicherweise bis 2002 mit einem Koffer voller Ordner über die verschiedenen Mannschaften, von denen du gewusst hast, dass du die kommentierst. Du hast aber auch alle anderen gebraucht, weil du hast ja nicht gewusst, was im Achtelfinale, Viertelfinale, Semifinale passiert. Und daher musstest du dich auf alle Mannschaften irgendwie vorbereiten. Und das war schon ganz, also da war die Arbeit schon, die Vorarbeit nämlich, eine ganz andere als heute, weil heute drückst du auf den Knopf, bekommst alle Unterlagen über jeden Spieler, über jede Mannschaft, über die. Und da kann ich nur sagen, es war 86 in Mexiko, ungedeckte Tribüne in Mexico City, ein Spiel Bulgarien gegen Südkorea, also die Südkoreaner schon etwas schwierig, mit Ausnahme des Bum Kum Cha, den man kannte von Frankfurt. Alle anderen Spieler eher unbekannt und für uns Europäer bei allem Respekt nicht so leicht auseinanderzuhalten. Und dann kam der Moment, wo wie häufig in Mexiko, ein riesiger Regenguss runterprasselte. Die Tonanlagen wurden abgedeckt mit Plastik, aber unsere Unterlagen, die sind also da herumgeschwommen, obwohl ich immer mit Bleistift gearbeitet habe, damit sich das nicht so verwischt, hat sich das trotzdem verwischt. Und jetzt musstest du diese Koreaner auseinanderhalten. Jetzt habe ich mir sehr darüber mit der Position und so immer drüber geholfen. Und eine ganz ähnliche Situation gab es bei der WM in Frankreich, 98. Da, allerdings aus ganz anderem Grund, da musste ich, ich glaube im Viertelfinale schon, oder im letzten Spiel der Vorrunde, das kann ich mich nicht mehr erinnern, ein Spiel der Rumänen, ich glaube gegen Spanien, egal, kommentieren. Und die Rumänen, weil sie aufgestiegen sind, oder weil der Aufstieg schon fixiert war, ich glaube, weil sie aufgestiegen sind, haben in der nächsten Runde alle mit blonden Haaren gespielt. Die haben alle die Haare blondiert gehabt. Und das war auch natürlich ganz schwierig, die jetzt auseinanderzuhalten, weil die alle ganz anders ausgeschaut haben als vorher, als man sich die eingeprägt hatte. Also das war auch eine schwierige Situation.
Aber Stichwort 98, da haben Sie ja teilweise die WM-Spiele nicht alleine kommentiert, da war der Hans Krankl, glaube ich, dabei.
Ja,
bei Qualifikationsspielen war mal Otto Baric dabei. Haben Sie eigentlich lieber allein kommentiert oder gerne zu zweit? Wie war das irgendwie schwierig mit manchen? Oder?
Nein, es war gar nicht schwierig. Es war auch mit dem Hans Krankl sehr, sehr angenehm und ja. Es ist eine verschiedene Philosophie. Ich bin ein großer Verfechter davon, einen Analytiker zu haben, der dann dem Zuschauer oder zwei, wie auch immer das jetzt beim ORF ist, dass man dann erklärt, warum das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Bei zwei Kommentatoren ist für mich nur immer die Gefahr, und das ist ein altes Steckenpferd von mir, dass zu viel gequatscht wird. Und ich bin ein Gegner des Vielquatschens im Fernsehen, weil die Basis ist das Bild. Der Zuschauer sitzt dort, er hat das Bild einmal als Basis. Ich kann als Kommentator nur noch die Hilfe sein, dass er das Bild besser versteht. Vielleicht ist er auch nicht so aufmerksam. Ich kann ihm dann sagen, ja, man sieht, die spielen 3-4, was weiß ich, und Viererkette, Dreierkette, was auch immer. Das finde ich auch als Kommentator, dass man das als Kommentator dem Zuschauer erklären soll, der vielleicht nicht so aufmerksam ist, vielleicht sich auch nicht so gut auskennt, auch nicht so vorbereitet wie du, und der auch nur, und das ist für mich immer das Entscheidende gewesen, und das stört mich auch jetzt, wenn ich ein Spiel am Fernsehen konsumiere, nur den Ausschnitt hat, den die Regie anbietet. Das heißt, das Spiel zu lesen, ist zwar möglich, aber viel schwieriger, als wenn du das Spielfeld vor dir hast. Es ist ja so, dass das Kommentieren hat sich ja auch total verändert. Man verlangt bei manchen auch ganz andere Dinge, als es ist. Wir stehen ja auch in einem ständigen Vergleich mit deutschen Kommentatoren. Damals hat man gesagt, die Deutschen sind viel ernster, die reden weniger, was weiß ich. Wir waren vielleicht lustiger. Ich war keiner, der besonders lustig war, weil schon auch, aber ich sage immer, lustig zu sein im Fernsehen ist das Schwierigste, was es gibt. Da sind schon berühmte Entertainer dran gescheitert. Und das muss schon wirklich spontan und wirklich witzig sein. Und man darf nicht versuchen, jetzt, wenn man witzig sein möchte, zu einem witzigen kommentieren. Und ich habe auch versucht, meinen Nachfolgern oder Mitarbeitern dann, wie Sportchef war, war mein ständiger Satz, wenn ich dann vor einem Match, ich bin ja dann immer vor den Spielen zu den Kommentatoren gegangen und in den Übern gegangen und überall hin, habe ich immer gesagt, und denkt dran, die Parole ist wenig und gescheit. Und das war der Leitsatz, den sich meiner Ansicht nach ein Kommentator merken sollte.
Also natürlich, Sie haben es angesprochen, Fehler sind natürlich unvermeidbar. Manchmal gibt es auch ganz außergewöhnliche Spiele. Sie haben einmal in einem Interview über das Spiel 1985 im Heysel Stadion gesprochen, wo es zu dem Unglück gekommen ist, wo Sie auch erzählt haben, dass da zu einem Fehler gekommen ist, was die Anzahl der Opfer da betrifft. Aber es war natürlich ganz außergewöhnlich.
Dazu stehe ich. Es ist mir heute noch unangenehm, sage ich auch, aber es war so, es war das Finale im Heyselstadion zwischen Juventus und Liverpool und ich bin dort hingegangen, habe mich hingesetzt und moderiert und dann begann diese Dinge. So, dann war der Kreuzer, war der Chefredakteur und der soll man übertragen, soll man nicht übertragen, dann haben wir ständig mit dem Seger hin und her kommuniziert und dann haben wir den Seger, sage ich auch, immer wieder gesagt, also Übertragung, aber sagen, es geht also jetzt nicht um das, sondern so, und in der Pause hat mir der Redakteur, das war der Dietmar Spring, damals hat gesagt, pass auf, wir spielen dir jetzt Bilder ein, die kommen jetzt laufend rein, bitte sag dazu was. Und dann kamen Bilder und da sage ich noch heute, ich habe nicht mehr gewusst, was ich dort sage, weil da hat man die Toten übereinander gestapelt gesehen, hat Leute in ihrem Blut liegen gesehen, in ihren Exkrementen liegen gesehen, die sind kreuz und quer gelegen und übereinander und also wirklich schreckliche Bilder. Und es war die Rede von 30 Toten und ich habe gesagt 30.000 Tote. Das war mir wirklich sehr im Nachhinein sehr unangenehm. Irgendeine Zeitung hat da geschrieben, also man muss schon zählen können. Aber ohne es zu entschuldigen. Unentschuldbar darf nicht passieren, aber wenn man diese Bilder erstmal sieht, ich habe nur mehr geschaut, dass ich irgendwie über die Runden komme in dieser Pause und da irgendetwas dazu sagen kann. Da gab es, glaube ich, noch gar keinen Werbebreak, sondern da hat man nur irgendwelche Bilder eingespielt und wie das. Also das war wirklich schrecklich.
Hat der ORF das Spiel dann ganz übertragen?
Ja, ja.
Andere Fernsehstationen wie das ZDF, glaube ich, ist dann ausgestiegen.
Ja. Aber Der ORF hat es ganz übertragen, immer mit der Einwendung, das ist nicht das ist keine Fußballübertragung, sondern die Verhinderung einer Katastrophe. Man hat ja dieses Spiel fertig gespielt, damit nicht jetzt die Zuschauer noch mehr irritiert. Drum haben sich ja die Leute sehr aufgeregt und geärgert, dass der Platini sich über diesen Elfer, den er verwandelt hat, gefreut hat. Weil man sagt, also man kann nicht jubeln, wenn da 30... Aber von den Spielern wurde das vielleicht auch ferngehalten, was da alles passiert ist im Umfeld dieses Spiels. Aber dieses Spiel wurde dann fertig und ich habe dann normal weiter präsentiert. War mir unangenehm. Ist mir im ersten Augenblick ist es mir gar nicht aufgefallen. Mir hat es dann irgendjemand gesagt und ich habe es dann korrigiert. Ich glaube, sie haben es aufs Ohr gesagt oder bei einer Einspielung haben sie es gesagt. Oder ich weiß es nicht. Es gibt natürlich auch das berühmte Schwedenspiel, auf das ich immer wieder angesprochen werde. Ist auch leicht zu erklären. Hat mich auch sehr geärgert. Heutzutage muss ich darüber schmunzeln, weil es etwas ist, was mich auch in Erinnerung gehalten hat, weil wo immer ich hinkomme und wenn ich eine Schulung halte oder einen Vortrag halte, dann fragen mich die Leute natürlich nach dem Israel-Spiel und schauen sich das da, oder die, die es nicht kennen, die schauen sich dann natürlich gleich an. Das Israel- und das Schwedenspiel, also beim Schwedenspiel war es ein Horcherl im Ohr, das nicht auf die Tonspur umgelegt war und ich habe mich mit einer Verzögerung von ein paar Zehntelsekunden oder was gehört, aber man weiß das ja selbst, wenn man das am Handy hat, diese Rückkopplung, wie unangenehm das ist. Jetzt bist du vorbereitet, möchtest was Gescheites sagen, hast die Rückkopplung, wirst immer langsamer, dann habe ich den Stöpsel aus der Anlage rausgerissen und habe dann gesprochen. Wirklich gefährlich, und darauf werde ich auch immer angesprochen, war Israel, war eine sogenannte Doppelproduktion. Wir sind mitten eine Art Hochstand zwischen den Zuschauern gestanden. Die Zuschauer waren sehr aggressiv, haben uns immer als Nazischweine beschimpft und so weiter. Von Beginn an, von der Hymne weg, und wie dann der Herzog den Ausgleich gemacht hat. Und ich habe nur mehr aus einer Art Schießscharte kommentiert, weil die Kopfer sind da gestanden von unserem Equipment. Und der Hansl Bürger, der heutige Innenpolitikchef des ORF, der ist neben mir gesessen, und der Andi Felber war der Zweite, die sind in Deckung gegangen. Wenn man sich auf YouTube anhört, hört man die Einschläge der Steine. Hätte mich ein Stein da getroffen, hätte ich dieses nette Interview sicher nicht führen können. Es waren Gott sei Dank nur Orangen und alle möglichen anderen Gegenstände. Aber es waren Wasserflaschen, halbvolle Wasserflaschen. Es waren Orangen, es waren Steine, es waren Feuerzeuge. Also ich habe dann einen ganzen Sack der FIFA abgegeben. Es hat aber eigentlich nichts gebraucht.
Also es ist nichts passiert? Es hat die FIFA keine Konsequenzen
aus? Nicht einmal eine Entschuldigung. Das ist also nicht, okay. Es ist überhaupt nichts passiert. Ich glaube, sie sind verwarnt worden oder was, aber irgendwo. Also ich habe offiziell nie etwas bekommen, obwohl ich einen riesen Sack, den ich dort eingesammelt habe, aber nur von den Sachen, die innerhalb dieses Hochstandes gelegen sind, habe ich dort abgegeben. Und darüber wäre ich auch drauf angesprochen. Vielleicht darf ich noch sagen, eine ganz interessante Szene war auch 86 bei der WM in Mexiko, das Spiel zwischen Argentinien und England mit der berühmten Hand Gottes. Das war, ich muss mir das jetzt einmal anhören, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe es lange Zeit nicht gesagt, erst viel später, weil man hat es dort wirklich nicht gesehen. Er hat das so geschickt gemacht, dass man geglaubt hat, er hat es mit dem Kopf erzielt, das Tor, der Maradona. Sein anderes Tor, das für mich noch immer ein Tor des Jahrhunderts ist, gegen England, das war dafür die Entschädigung, dass man dieses Spiel auch fußballerisch in Erinnerung behält.
Eine lustigere Geschichte habe ich auch noch gelesen, mit Ihnen und dem Günter Netzer. Da hat es auch eine ganz besondere Geschichte gegeben, Stichwort Puppen.
Puppen, ja, das ist eine heitere Geschichte, ja. Ich weiß nicht, dass die irgendwo steht, ja. Witzig. Es war, der Austria hat im Europacup gegen Real Madrid gespielt. Und bei dem Auswärtsspiel in Madrid habe ich gebeten um einen Termin beim Trainer und beim Netzer, Günter Netzer, der damals der große Star von Real Madrid war. Und ich bekam das Stichwort auch wieder näher kommen zu Spielern. Damals ging das noch. Bin dort hingegangen, mit dem Milan Miljanic habe ich mich sehr lange unterhalten und mit dem Netzer auch einige Zeit. Eigentlich ein sehr langes Interview. Es sollte, ich weiß nicht, 20 Minuten dauern, und in Wahrheit sind wir dann sitzen geblieben und haben über Gott und die Welt geplaudert, weil auch meine erste Frau damals aus Mönchengladbach kam, wir daher auch noch andere Punkte hatten, über die man reden konnte und so weiter. So, und er hat dann zum Abschied gesagt, das war so nett mit Ihnen beim Retourspiel, kommen Sie mich im Hotel besuchen. Die haben gewohnt im Intercontinental. Also, bin dort brav zur Rezeption gegangen, habe gesagt, bitte verbinden Sie mich. Nein, das geht gar nicht, also die haben verboten, dass angerufen wird und so. Na gut. Haben wir gedacht, ja, aber irgendwie, na, habe ich gesagt, bitte, dann rufen Sie doch bitte den Herrn Netzer an und sagen Sie ihm, der Herr Huber ist da und würde gerne mit ihm sprechen. Er hat ihn gebeten zu kommen. Also der ruft dort an, der Netzer sagt, ja, alles klar, ich komme gleich runter. Kommt runter und sagt zu mir, also schön, dass Sie gekommen sind, bla 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 bla, sagen Sie, wo gibt es denn da Puppen? Ich denke, mein Gott, was will der jetzt von mir? Will die Mannschaft da, mit dem habe ich ja gar nichts zu tun, das will ich ja gar nicht. Er lacht, sieht mein verblüfftes Gesicht und sagt, nein, nein, also nicht so, wie Sie glauben, sondern meine, ich glaube, es war seine damalige Freundin, sammelt Porzellanpuppen. Und dann bin ich mit dem Günter Netzer durch die ganze Innenstadt gelaufen. Und das muss man sich ja auch vorstellen, vor dem Europacup mit dem Günter Netzer, der schon damals ein Weltstar war, sind wir durch die Wiener Innenstadt gelaufen. Kaum jemand, vielleicht waren drei oder vier, die sich Autogramme gegeben haben, oder so, waren bei allen möglichen Geschäften, die mit Antiquitäten gehandelt haben oder so, wegen Puppen. Er hat dann auch irgendwas gefunden, ist dann wohlbehütet wieder abgezogen, ich bin wieder ins Hotel gebracht, war ganz glücklich, noch immer, wenn er mich sieht, ich habe dann auch noch Kontakt durch den Ernst Happel mit ihm gehabt, wie er beim HSV war, ich habe dann, weil der Happel hat immer zu ihm blonder Engel gesagt, das durfte ich dann auch zu ihm sagen, und daher hat mir immer noch gedacht, aber das war die Puppengeschichte, also ich wirklich doch, um Gottes Willen, Real Madrid wird doch nicht am Spieltag, am Vormittag, da irgendwelche Mädeln antanzen lassen wollen. Also ich war wirklich erschrocken, dann Gott sei Dank hat sich das dann aufgeklärt.
Eine Geschichte ist mir jetzt noch eingefallen, was ich dir vorher eigentlich noch ansprechen wollte, und zwar mit in Verbindung mit Herbert Prohaska, ja. Stichwort 0:9.
Ja.
Da hat haben Sie, glaube ich, irgendwann einmal gesagt, dass er Ihnen begegnet ist, ich glaube am Flughafen, ist schon in Wien, wo er dann doch ziemlich gekränkt war aufgrund der Situation, ziemlich fertig war. Wie hat sich das da
damals abgespielt? Also das war so, dass wir hatten ja dort ein Studio aufgebaut. Ich war der Moderator. Und der Kommentator war, glaube ich, der Seger. Egal. Wir verlieren dieses Spiel 0:9. Prohaska sagt, er kommt nicht. Was eigentlich ausgemacht war. Okay, haben wir gesagt, verstehen wir noch, ein 0:9 kommt dann. Stattdessen ist der Mauert gekommen. Mauert hat aber dort auch gesagt, also ich will nicht, dass er zurücktritt, sondern ich möchte, weil natürlich eine der Fragen war, noch ein 0:9 muss er zurücktreten. Und er hat dann gesagt, der Mauert hat gesagt, also nein, ich rede mit ihm und so weiter. Am nächsten Tag sind wir geflogen und ich ehrlicherweise, obwohl ich mit ihm befreundet war, bin nicht zu ihm hingegangen und habe irgendwas gesagt, habe, er schaut so aus, der weiß gar nicht, wo er jetzt im Augenblick ist, und 0:9 war ja unvorstellbar. Und dann habe ich ihn dort stehen gesehen und da hat er wirklich mit den Tränen gekämpft, bei der Gepäckausgabe, und hat mit den Tränen gekämpft und hat dem Mauert anscheinend auch noch einmal gesagt, nein, also ich, oder hat auch Tränen in den Augen gehabt, das will ich jetzt gar nicht sagen, gekämpft oder mit den in den Augen gehabt, und wollte gar nichts mehr sagen und nicht mehr. Erst dann offiziell Pressekonferenz mit dem Mauert, wo dann sein Rückzug bekannt gegeben wurde und man also einen Nachfolger gesucht hat, wobei, wie gesagt, der Mauert hätte ihn gerne trotz des 0:9 behalten. Der Mauert war ja ein Präsident, der zu seinen Trainern gestanden ist. Der wollte ja auch den Hickersberger nach dem 0:1 auf den Fahrer halten und wollte unbedingt weiter mit ihm, mit dem Hickersberger arbeiten, und wollte auch weiter mit dem Prohaska. Den Prohaska hat er ja schon einmal zum Rückzug vom Rückzug bewogen gehabt, nach einem 0:3 gegen Russland in Klagenfurt. Und da wurde dann organisiert ein Grillabend im Hause Mauert oder im Garten des Mauert. Und da hat man dann, haben sie den Prohaska überredet, weiterzumachen und nicht im Stich zu lassen. Und da war die Frau Prohaska, die Elisabeth, ganz entscheidend beteiligt, die ihm dann auch gesagt hat, du kannst jetzt den Präsidenten nicht im Stich lassen, und das macht man nicht, und man lässt einen Freund nicht im Stich und so weiter. Und da hat er dann weitergemacht. Die war übrigens auch entscheidend, dass er dann ein Comeback vorher als Spieler in der Nationalmannschaft gefeiert hat, in der Qualifikation für 90. Da hat ihn der Hickersberger wieder in ein Restaurant im 19. Bezirk eingeladen mit der Frau. Sie haben gegessen und er hat gesagt, also ich hätte gern, dass du spielst. Schau, der Herzog, der ist zwar gut, aber noch jung und wenn du spielst, dann sind alle Augen auf dich gerichtet und du der Herzog hat mehr Freiheiten und so. Und da hat er sich dann über, und da hat auch die Elisabeth gesagt, Freund, und kann man nicht im Stich lassen. Und da hat er dann weiter gespielt noch und hat, war auch maßgeblich noch an der Qualifikation für die WM beteiligt. Da gibt es ja auch eine witzige Geschichte. Das letzte Spiel war in Island und es war ein schreckliches Spiel. Ich war dort, ich war aber glaube ich nicht Kommentator, sondern ich war wieder Moderator oder was. Moderator war ich. Und der Prohaska spielt und es steht lange Zeit 0-0. Ein schreckliches Spiel. Ein Riesenwind auf die eine Seite. Also auf der einen Seite hast du nur verteidigen können und wegschießen und die Isländer bären stark körperlich und drängen. Und wir haben auf die Seite gespielt mit dem Gegenwind, glaube ich, zweite Hälfte. Und die Isländer gestürmt. Und der 2 Minuten vor Schluss sagt der Herbert, der wusste, ein 0-0 reicht uns, sagt zum Schiedsrichter, und der Schiedsrichter sagt, ja, Leiberl. Der hat gewusst, dass es sein letztes Spiel ist. Wenn sie mir Leiberl geben, ein englischer Schiedsrichter, gebe ich ihnen Pfeife ab. Der hat gesagt, ja, selbstverständlich. Aus. 2 Minuten vor Schluss war das Spiel zu Ende, weil der da unbedingt das Leiberl vom Herbert Prohaska wollte. Also das ist auch eine sehr nette Episode, passt auch ein bisschen zur Weltmeisterschaft, weil es die Qualifikation zur Weltmeisterschaft einzig war. Ne?
Unter den aktuellen Umständen, was sie momentan tut, würden Sie gern, wäre es reizvoll, jetzt da über die WM auch vor Ort zu berichten in Russland, würde Sie das
Ja, ehrlicherweise ja. Ich bin so, weil das halt mein Leben war, ich bin so mit dem Beruf und mit den Kollegen, letztlich auch mit dem ORF so verbunden, dass mich das alles sehr, sehr reizen würde und ich hätte auch, also zumindest damals 2010 hätte ich gerne noch gemacht, auch 14 letztlich, na alles. Mir reizt es immer, weil's, wie gesagt, mein Leben war. Ich schaue mir das auch sehr intensiv an. Ich kann nicht sagen, dass ich mir alle Spiele anschauen werde, aber den Großteil der Spiele werde ich mir anschauen. Ich schaue es mir auch durchaus kritisch an, sage ich auch, mit sowohl was die Berichterstattung anbelangt, aber auch die Spiele. Aber es hat mir schon großen Spaß gemacht, darüber zu berichten und darüber zu reden. Und man merkt ja auch, wir wollten eigentlich ein kurzes Interview führen und jetzt habe ich lange Reden gehalten, obwohl ich immer sage, kurze Antworten sind die richtigen Antworten. Ich habe jetzt sehr lange geredet, ich hoffe nicht zu lange, ich hoffe, es war interessant und es hat mich sehr gefreut und wenn wir wieder mal etwas machen können, dann mache ich das sehr gerne.
Ja, darauf kommen wir sehr, sehr gerne zurück. Das war die 13. Ausgabe von Laola 1 on Air, der Sportpodcast. Gibt es Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge für unsere nächsten Ausgaben? Dann schreib uns ein E-Mail an podcast@laola1.at. Bis zur nächsten Woche.
Laola 1 on Air, der Sportpodcast.